Herzlich willkommen zum MCNZ Pixelplausch.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MCNZ Pixelplausch. Der Geo ist wieder valentinstagsmäßig ein bisschen eskaliert und hat das Wohnzimmer mit irgendwelchen Herzluftballons dekoriert und so. Aber gut, jeder wie er möchte. Georg, welche Gäste haben wir da?
Ja, hi Jan, hi in die Runde. Tatsächlich, ich muss ja wo Valentinstag feiern können, denn bei uns, bei einer Familie ist es gar nicht so sehr. Deswegen habe ich halt jetzt unser Wohnzimmer valentinsmäßig dekoriert. Und ich hoffe, es gefällt euch, also dir Jan und allen unseren Gästen. Und zwar sind wir heute wirklich viel. Wir haben den Simon. Hallo Simon.
Grüße da draußen.
Wir haben den lieben Dennis von VSG.
Hallöchen.
Und wir haben unseren lieben Jan aka Jollum von unserem MCNZ.
Hallo.
So, jetzt war ich gerade selber ein bisschen wieder durcheinander, weil den Simon habe ich nicht mit Zusatz vorgestellt. Simon ist natürlich auch von MCNZ bei uns. Also, schön, dass ihr da seid. Und wir haben uns natürlich wieder ein paar schöne Themen ausgedacht und legen direkt los, würde ich sagen. Und zwar, Simon hat was mitgebracht. Was denn?
Ja, an mich ist eine Hörerfrage herangetragen worden. Die Grüße gehen raus an den lieben Hörer Nebelhom für diese Frage. Und die haben wir uns dann gedacht, nehmen wir doch einfach gleich hier mit rein. Dann müssen wir uns nichts großartig überlegen. Und der Vollständigkeit halber lese ich einfach direkt vor, was mir da geschrieben wurde, damit ich auch nichts falsch wiedergebe. Die Frage war, und sie ist ein bisschen länger, aufpassen. Wie entscheidet ihr, ob ein Indie-Titel es wert ist, gespielt zu werden? Der Videospielmarkt ist stark saturiert und Grafik ist bei kleinen Indie-Studios häufig das Erste, was gespart wird. Welche Faktoren zieht ihr in Betracht, beziehungsweise welchen Empfehlungen traut ihr? Große Frage, ja. Dann dürft ihr mal loslegen. Ich sag danach, was ich davon halte.
Wer will zuerst?
Ja, ich kann ja einfach.
Mir egal. Wenn du willst, kann ich gerne.
Leg los, Dennis.
Ich bin ja auch ein ausgewiesener Freund von Indie-Games tatsächlich. Und ich bin, glaube ich, hatten wir im Vorgespräch in der gleichen Situation wie der Fragesteller. Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe viel zu wenig Zeit und muss viel zu viele Spiele eigentlich, ja, irgendwann mal auf meinen Pile of Shame packen. Ich halte es für gewöhnlich so eigentlich, dass ich so 1, 2, 3 YouTube-Kanäle abonniert habe, die sich speziell auch mit Indie-Games auseinandersetzen und wo auch immer wieder darauf hingewiesen wird, was jetzt ansteht, was in der Entwicklung ist, was kurz vorm Release ist oder was vielleicht gerade rausgekommen ist. Dann gucke ich mir da natürlich so ein paar Reviews an, gucke mir später natürlich auch nochmal ein paar Artikel an bei einschlägigen Magazinen oder sowas. Guck mir vielleicht ein Let's Play an und ja, hoffe dann, mir das Bild so weit gemacht zu haben, dass es reicht, um ein Spiel zu beurteilen. Und dann schlage ich meistens dann zu, wenn die im Sale sind. Also ich packe die erst auf eine Wishlist und wenn sie mal im Sale sind, dann haue ich da rein. Grafik, muss ich ehrlicherweise sagen, ist mir dabei gar nicht so wichtig, weil da jetzt explizit nochmal auf die Grafik eingegangen wurde. Ich habe ja die Meinung, gute Spiele kommen auch mit einer schlechten Grafik aus. Also hatten wir in der Vergangenheit schon zu Genüge. Wohingegen es wahrscheinlich weitaus mehr Grafikblender gibt, wo das eben genau umgekehrt ist. Aber das ist bei mir so das Standardvorgehen. Jetzt noch vielleicht einen kleinen Abbinder. Ich liebe die Retro-Games, ich liebe die Indie-Games. Aber ich bin jetzt natürlich kürzlich erst in die Falle getappt und habe mir im Sale ausgerechnet Kingdom Come Deliverance 2 geholt. Und habe absolut keine Ahnung, jetzt nach 2, 3 Stunden in dem Spiel, wann ich das jemals fertig machen sollte und wie ich jemals wieder noch zu irgendeinem anderen Spiel zurückfinden sollte. Es bleibt spannend. Bleiben Sie dran.
Ja, da geht mir fast ein bisschen genauso, Dennis. Ich bin eigentlich auch immer mal zu haben für ein Indie-Game. Hab mir dummerweise jetzt wieder so einen Taktik-Shooter geholt, Armor Reforger. Da hänge ich die ganze Zeit dran. Meine spärliche Zeit, weiß auch nicht, wann ich wieder aus diesem Rabbit Hole rauskomme, weil du da vom Hundertsten ins Tausendste kommst. Also ich kann das wirklich gut nachfühlen dir. Was meine Auswahl von Indie-Games angeht, bin ich aber relativ einfach gestrickt. Also ich höre mir Podcasts an, sei es jetzt hier natürlich unsere eigenen von MCNZ oder dann auch höre ich mir Dom Schott, der ja jeden Monat bei OK Cool so eine Indie-Game, sich ein paar Indie-Games raussucht mit der, ich glaube, Lea Irion macht da zusammen das Ganze. Und den einen oder anderen Titel probiere ich dann aus, bevorzugt, wenn er zum Beispiel über einen Game Pass zum Beispiel zu haben ist oder wenn er dann auch, viele haben ja dann auch zum Beispiel eine Demo mit dabei, die man spielen kann. Und wenn mir die Demo dann gefällt, dann schlage ich auch zu über Steam zum Beispiel. YOLO bitte, jeder, der sich meldet.
Ach so, ich genau, weiß nicht, wie genau das läuft. Genau, also ich weiß nicht, ob man das jetzt nur für Indie-Spiele sagen kann. Eigentlich geht es ja so generell, finde ich, darum, ne, was man sich für ein Spiel aussucht. Egal, ob das jetzt ein AAA-Spiel oder Indie-Spiel oder Retro-Spiel oder wie auch immer man es nennen möchte. Also ja, ich informiere mich auch viel über Podcasts oder über manche YouTube-Kanäle, wo man den Geschmack so einschätzen kann. Früher war natürlich auch viel Spieletest dabei, das ist jetzt irgendwie so ziemlich weg. Aber auch da brauchte man ja immer so wen, wo man dann eben wusste, dass man mit der Meinung so, also war es auch mal wichtig, dass man, finde ich, die Meinung immer so einschätzen konnte. Ansonsten auch natürlich so die Steam-Seite. Zum einen so die Beschreibung, Bewertung. Interessant finde ich auch immer, wenn Freunde das Spiel haben, da steht ja dann da immer nur mal zu gucken, wie viele Stunden haben die das eigentlich gespielt. Wenn sie das irgendwie 20 Stunden gespielt haben, scheint es ja gar nicht so schlecht zu sein. Wenn es nur irgendwie bei 0,8 Stunden sind, dann wird es vielleicht, wenn es nicht gerade so ein kurzes Spiel ist, natürlich deutlich besser, dann eher so ein schlechteres Spiel gewesen sein. Und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn jetzt so ein Spiel, weiß ich nicht, 3 oder 5 Euro kostet, dann ist irgendwie die Hemmschwelle jetzt nicht so groß, das einfach mal auszuprobieren, als wenn es dann irgendwie, weiß ich nicht, 40 oder 50 Euro kostet.
Ja, dann mache ich weiter. Ich muss ehrlich gestehen, ich unterscheide das bei Indie-Spielen relativ stark zu meinem anderen Kaufverhalten. Denn für mich, in meinem Innersten ist es so, wenn mich was interessiert und es kostet unter 15 Euro, dann kaufe ich's. Weil ich auch festgestellt habe für mich, dass mich dann oft so, gerade wenn da unten drunter irgendwelche Reviews stehen, das hat mich dann oft schon zurückgehalten und dann 2 Monate später habe ich es doch gekauft, dann habe ich mich geärgert, weil es doch ein gutes Spiel war. Also ich achte so überhaupt nicht darauf, was andere Leute über Sachen schreiben. Gut, wenn auf Steam jetzt irgendwo steht, sinngemäß, bloß nicht kaufen, das Studio hat schon zugemacht und ist nur rausgeschmissenes Geld, dann achte ich da schon drauf. Aber ansonsten, also der Preis spielt bei mir eine extrem große Rolle. Einfach auch, weil ich sowieso nicht so viel kaufe. Also ich kaufe nicht sehr viele Spiele und wenn ich mir dann immer was Neues kaufe und es kostet 15 Euro und es könnte für mich interessant sein, dann kaufe ich es einfach. Weil die Fallhöhe für mich einfach keine ist, die mich, wo ich dann so sehr drunter leide. Da bin ich bei den großen Titeln AAA vor allem viel vorsichtiger, weil mich dann, wenn mir das Spiel am Ende nicht gefällt, die 70 Euro einfach brutal reuen. Also auch ein Grund, warum ich bis heute nicht das neue Borderlands gekauft habe, obwohl Borderlands meine Franchise ist. Ist wirklich eine meiner liebsten Franchises. Ich habe wegen den ganzen Informationen zu Problemen auf den Rechnern, ich habe das nicht gekauft, weil ich unfassbar Angst davor habe, dass ich dann 69 Euro einfach in die Tonne trete. Selber im Indie-Spiel wurscht gewesen, ich habe es einfach gekauft, 15 Euro, naja Gott, was soll's. Ansonsten, um mich zu entscheiden, nutze ich Tatsache sehr viel die Vergleichswebseite von Steam, dass ich also sage, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich habe das und das Spiel gerne gespielt, dann klicke ich mich da gerne durch, Leute kauften auch Folgendes. Oder ich nutze einfach die Tags, dass ich mir quasi so mit den Tags ein Spiel zusammenklicke im Steam Store, das perfekt für mich wäre. Also keine Ahnung, Roguelike, Survival, Multiplayer zum Beispiel. Dann gucke ich, was ich für Ergebnisse bekomme. Und ganz zuletzt gibt es noch die Websites, die ich jetzt gerade nicht auf dem Kopf habe, aber ich google die immer. Das sind irgendwie, die zeigt dir, da gibst du ein Spiel an und dann zeigt die dir 50 ähnliche Spiele. Ich glaube 50 Similar Games oder so ähnlich heißt die. Ich google es immer und dann klicke ich drauf. Und dann mache ich das darüber, um vielleicht was zu suchen. Und letztendlich glaube ich, dass es egal ist, ob man jetzt ein Indie-Spiel hat oder einen größeren Titel. Letztendlich geht es darum, dass für einen das Kosten-Nutzen-Verhältnis halt am Ende immer stimmt, weil wir haben alle keine Zeit. Und deswegen ist Tatsache Preis bei mir wirklich der wichtigste Filter, einfach damit ich nicht viel Geld verbrenne für nichts.
Da würde ich gleich nochmal einhaken. Interessanterweise hast du ja gesagt, der Preis spielt jetzt nicht so die Rolle, wenn es mal so ein Indie-Spiel ist. Andererseits hast du natürlich aber auch Angst, das Geld rauszuwerfen, wenn es deutlich ich sag mal, 60 Euro aufwärts AAA-Geschichten sind. Kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich achte auch eigentlich immer drauf, dass ich mir die Teile dann oder fast immer im Sale kaufe. Da gibt's auch noch ganz coole Apps, zum Beispiel fürs Handy. Ich habe eine App, die nennt sich Deko Deals. Da kann man sich also quasi seine Wishlist zusammenstellen. Und der checkt permanent die ganzen Shop-Systeme. Nintendo eShop, PS, also PlayStation Store. Mehr brauche ich tatsächlich nicht, weil auf Steam spiele ich alle Schaltjahre mal irgendwas. Aber da kann man sich ja auch zum Beispiel eine Alarmfunktion einstellen, dass gesagt wird, wenn das Spiel jetzt unter den Preis fällt, dann gibt mir eine Push-Benachrichtigung und solche Sachen. Das ist halt auch ganz cool. Diese 50 ähnlichen Spiele finde ich auch eine interessante Sache. Wir sollten auf jeden Fall nachher das Ganze mal sammeln und in die Shownotes packen, weil ich glaube, die Hörer könnten davon profitieren und finden das sicherlich auch interessant. Ich hatte tatsächlich auch mal so ein paar Fehlkäufe, wo ich gesagt habe, komm, ist ein Indie-Spiel, haust du mal ein Zwanni raus. Sah ganz cool aus in den ersten paar YouTube-Shorts oder Videos. Und dann bin ich damit aber böse auf die Nase gefallen. Deswegen passiert mir das eigentlich mittlerweile nicht mehr. Deswegen habe ich auch ein bisschen intensiviert, wie ich mich so über die Spiele informiere, so ein Blindkauf. Obwohl ich Dom Shot auch regelmäßig super gerne höre und speziell so Folgen wie die mit Lea Irion oder auch mit Rainer Siegel, wenn sie da für 20 Euro einfach mal shoppen gehen zu einem bestimmten Oberthema, finde ich super interessant, aber ist mir noch nicht passiert, dass ich mir da dann mal blind wirklich ein Spiel von gekauft hätte, weil, ja, fällt mir auch gern mal mit auf die Nase.
Um auf diese Preisgedöns nochmal zu kommen, es gibt auch für Steam so eine Seite zum Beispiel, heißt Is There Any Deal? Da kann man auch seine Steam-Wunschliste direkt mit verknüpfen, das heißt, es aktualisiert sich ständig und auch da kann man dann so einen Preisalarm eben einbauen und da sind dann entsprechend auch nur offizielle Keyshops dann mit drin, neben Steam natürlich. Das finde ich auch immer ganz hilfreich, da einfach nochmal einen guten Preis zu kriegen. Ansonsten ist es ja mittlerweile ja auch so, dass Spiele direkt ja auch bei Erscheinen dann irgendwie direkt ja auch im Sale sind. Und jetzt habe ich gerade wieder den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Deswegen gebe ich einmal kurz an Simon ab.
Ja, ich helfe dir kurz aus. Ich kann dazu noch drei Dinge ergänzen. Also die Webseite heißt 50 Games Like, wobei 50 eine Zahl ist und dann einfach ein Wort gameslike.com. Die nutze ich da eben sehr, sehr stark. Was man immer nicht vergessen darf, das vergesse ich leider Gottes auch immer, dass ja Steam sogar eine Refund-Möglichkeit hat. Also wenn wirklich irgendwas völlige Grütze ist, kann man es ja innerhalb 2 Stunden Spielzeit, glaube ich, dann refunden. Das habe ich jetzt auch schon zweimal genutzt, wenn mich jemand daran erinnert hat, weil ich das dann doch immer relativ schnell vergesse. Ansonsten habe ich der Hörer, also Nebelhom, wollte ja auch wissen, wem wir sinngemäß vertrauen bei Empfehlungen. Das habe ich vorhin ganz vergessen anzureißen. Ich vertraue, wenn es um Empfehlungen geht, fast ausschließlich Leuten, die ich jetzt mittlerweile kenne, gut kenne und deren Meinung ich auch schätze, weil ich wirklich festgestellt habe, dass ich mich gerade so auf Gaming-Reviews, insbesondere aus dem Games-Journalismus, nicht mehr so gut verlassen kann. Und das ist überhaupt kein Vorwurf an die Journalisten, das sind gute Journalisten. Ich merke nur, dass ich nicht mehr das Publikum bin, weil ich halt jetzt auch über 40 oder jetzt 40 bin und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Zeitschriften für mich geschrieben werden, was völlig normal ist, weil ich war ja vor 20 Jahren GameStar-Kunde und da war die Zeitschrift ja auch für mich, weil ich 20 war. Und jetzt bin ich es halt nicht mehr und jetzt sind die Sachen, die dort eben ja begutachtet werden, nicht mehr das, was für mich von Relevanz ist. Deswegen kann ich darauf gar nicht mehr so viel Wert legen. Und was ich eben nutze, sind quasi Leute in meinem engeren Kreis, die mich kennen, mit denen ich auch schon viel gezockt habe. Und jetzt, da kann ich auch gleich mal Werbung für MCNZ und den Discord machen. Ich habe jetzt schon mehrfach einfach mal bei uns in die Spielesuche reingeknallt, dass ich ein Spiel suche und habe so ein bisschen beschrieben, worauf ich Bock habe und habe jedes Mal eine richtig gute Empfehlung bekommen, die ich dann auch Tatsache gerne gespielt habe. Und oder bin über den Weg dann auf ein anderes Game gekommen, das ich so nicht auf dem Schirm hatte. Also das nutze ich dazu dann auch noch, weil ich glaube, dass man da dann oft auch bessere Empfehlungen bekommt, als wenn man jetzt irgendwie die 100. Review liest von irgendjemandem Fremden, der gar nicht weiß, wer man ist und der auch noch versucht, objektiv zu sein. Weil wir wissen das alle, Spielegeschmack ist nicht objektiv. das, was ich geil finde, findet jemand anders total bescheuert. Deswegen macht es für mich oft mehr Sinn, Leute zu fragen, die wirklich gut einschätzen können, worauf ich Bock habe.
Genau, würde ich auch nochmal so, auf wen man eigentlich vertraut, hatte ich ja schon gesagt, auch so hauptsächlich Leute, die man dann eben ja schon ganz gut einschätzen kann, ist natürlich dann immer schwer so ein bisschen zu finden. Punkt, den ich vergessen hatte, den Dennis glaube ich auch gesagt hatte, ist dann, wenn ich ein Spiel sehe, das sieht interessant aus und der Trailer gibt mir jetzt aber nicht so einen guten Überblick über das Gameplay, gucke ich dann auch gerne bei YouTube, ob es denn da irgendwie ein Let's Play zu gibt oder so ein angespielt, wo man dann eben das Gameplay dann einmal sehen kann. Da ist mir dann die Person, die das dann spielt, dann auch immer ziemlich egal. Da geht es mir dann wirklich nur darum, einmal so das Spiel zu sehen. Worum ich einen großen Bogen mache, sind mittlerweile dann aber auch so YouTube-Kanäle, die dann eben das Spiel gratis bekommen haben in der Regel. Außer wiederum bei denen, wo ich dann weiß, dass sie das Spiel aus ihrer Sicht bewerten. Genau, das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, wenn das dann entsprechend ein gesponsertes Video ist oder so.
Gibt es denn überhaupt, also Frage in die Runde, weil ich überhaupt kein Games-Zeitschriften, ob jetzt auf Papierform oder in Papierform oder in elektronischer Form bin. Also da kenne ich mich aktuell und auch früher war ich da gar kein nicht die Zielgruppe dafür. Aber gibt es Zeitschriften, die sich speziell mit Indie-Games befassen, weil ich meine, die meisten, die ich so kenne aus der Ferne, die haben dann trotzdem nur die AAA-Titel auf dem Radar, meistens zumindest.
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Vielleicht ist das sogar eine Marktlücke, aber ich bin natürlich mittlerweile weit weg von Printmagazinen tatsächlich. Ich glaube, die letzte, die ich regelmäßig gelesen habe, war die Total, so in 1994 oder so. Aber vielleicht müsste man da auf dem Bahnhofskiosk mal Ausschau halten. Andererseits, ich meine, der Indie-Markt ist so, so riesig. Und ich bin ja gelernter Mediengestalt. Ich habe in der Druckerei gelernt. Ich kenne die Abläufe. Ich weiß, wie lange es dauert, bis so ein Produkt mal produziert ist und dann auch am Markt ist. In der Zeit kommen halt schon wieder 30.000 neue Indie-Games raus. Ich weiß nicht, ob Print wirklich die Zielgruppe ist für Indie-Games, um irgendwas zu publizieren, tatsächlich.
Also ich weiß zwar nicht mehr, inwieweit das jetzt noch regelmäßig aufgelegt wird, aber ich weiß, es gibt den Retro Gamer. Die Zeitschrift existiert.
Ja, aber Retro Gamer hört sich ja nicht nach gleichzusetzen an mit Indie Gamer oder sowas. Also
richtig, richtig.
Das stimmt.
Das ist ja der Jörg Lange mit seiner Truppe, da ist ja auch der Hardy Hestoffer von den Nerdwelten zum Beispiel schwer aktiv. Kann ich bedingungslos empfehlen, absolut, aber ist natürlich tatsächlich Retro-Game fokussiert und da finden auch Indie-Games keinen Platz. Das kann ich definitiv sagen.
Okay, also ich habe jetzt ganz kurz die KI gefragt, weil wir es ja alle nicht besser wissen. Die KI sagte, das Gain-Magazin würde auf Indie-Games Fokus legen. Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt ja noch das Patch-Magazin, das ist auch ein Indie-Fokus, sagt jetzt die KI. Kann ich nicht beurteilen, aber vielleicht für diejenigen kann man sich danach mal orientieren. Gegebenenfalls ist da ja was dabei. Das ist jetzt quasi die Soufflöse aus dem KI-Internet, die das zumindest vorschlägt, wenn man sie fragt.
Ja, aber die G ist ja eigentlich auch nicht so wirklich Indie. Also die G bewertet zwar anders, aber Indie-mäßig eigentlich auch wenig. Also höchstens mal so ein Randthema, mal so ein Artikel oder so.
Ja, da gehe ich nämlich auch davon aus, dass es halt, da gibt's dann die Indie-Ecke wahrscheinlich und dann werden halt da kleine Indie-Games oder die Indie-Games werden halt dann da mal angesprochen, denke ich mir. Ja, aber ich glaube, wir haben den Hörern doch jetzt trotzdem einiges mitgegeben, was wir oder wie wir uns informieren. Jeder hat da so ein bisschen einen anderen Fokus. Ich glaube, das Fazit ist, dass es gerade bei Indie-Games, und das ist wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so überraschend, dann auf Mundpropaganda rausläuft sehr oft oder eben auf den Podcast des Vertrauens oder wenn man dann sich ein paar Spiele ausgeschaut hat, die interessant sein können, dann schaut man halt noch gegebenenfalls, wenn das für einen wichtig ist, so ein bisschen nach dem Preis, schaut vielleicht noch ein paar, nicht Let's Plays, aber halt sozusagen Berichte, sei es geschriebener Art oder spielerischer Art und dann probiert man, dann wagt man sozusagen den Sprung ins Unbekannte und hofft, dass man da einen guten Fang macht. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Genau. Jo, gibt's da, wollt ihr da noch was dazufügen? Oder passt soweit?
Passt.
Ist die Frage beantwortet, Simon? Aus deiner Sicht.
Ich kann ja den Hörer jetzt nicht direkt fragen, aber er darf uns ja gerne im Forum oder auch über den Discord eine kurze Rückmeldung geben, ob das ausreichend beantwortet wurde oder auch die anderen Hörer draußen, wenn es noch dazu Fragen gibt. Dafür ist das Forum da. Also das ist ja der Grund, wenn wir irgendwas nicht fertig abgeschlossen haben, stellt eine Nachfrage im Forum und dann werden wir alle dazu mit Sicherheit auch nochmal unseren Senf geben, falls wir jetzt was vergessen haben. Ich für meinen Teil glaube, dass wir durch sind.
Sehr gut, sehr gut. Genau, ja, wie gesagt, Interaktion mit uns, Kommunikation mit uns im Forum oder im Discord ist wirklich das, was wir uns wünschen, was uns dann auch freut und wo wir dann sehen, dass unsere Podcasts einfach ankommen. Und je mehr, desto besser. Genau. Gut, dann gehen wir doch einfach zum nächsten Thema. Und das hat uns Jollum Jan mitgebracht.
Genau, ich habe ja so das krude Hobby, dass ich so ein bisschen Let's Plays aufnehme und hatte mich dann mal wieder so ein bisschen zurückerinnert, so in die Zeit, als sie aufkamen und tatsächlich ja auch relativ populär waren, wo ja dann auch ein Gronkh sehr groß geworden ist. Und waren das so 2010 rum oder so, 2011 müsste das gewesen sein. Und mittlerweile ist es ja wieder, oder ist es ja mittlerweile ja eher so von Streams und so weiter dann abgelöst worden oder eben ja von stark gecutteten Gameplay-Videos. Genau, und hatte mir einfach mal so mich so ein bisschen zurückerinnert und so überlegt, was für einen Einfluss Let's Plays eigentlich auch so hatten. Und hatte mich gefragt, wie das anderen Menschen gegangen ist. Bei mir war es zum Beispiel so, dass es bei mir dann sehr stark meine Freizeit oder das, was ich schaue, dann beeinflusst hat. Also ich habe dann statt Serien tatsächlich eher Let's Plays geguckt, weil ich es einfach unterhaltsam fand. Und so mit der Zeit hat sich das dann wieder so ein bisschen gewandelt, beziehungsweise hatten sie dann auch so einen informierenden Charakter, so ein Crusader Kings 2 oder Europa Universalis 4 habe ich über Let's Plays gelernt. Ohne die hätte ich mich da, glaube ich, nie so dran getraut. Und so nach 60 Folgen dachte ich mir dann so, okay, das Spiel ist cool, es ist super komplex, aber ich glaube, jetzt verstehe ich, wie es funktioniert und jetzt probiere ich das selber mal. Genau, das ist so ein Bereich und um einfach das Ganze noch ein bisschen größer zu machen, zum Teil bin ich da dann eben auch in Communities reingerutscht, wo sich dann auch, ja, sowas dann auch wie Freundschaften dann im Grunde gebildet haben oder man sich dann eben auch mal im Real Life dann entsprechend getroffen hat und ja, dann über viele Jahre eben schon Kontakte pflegt oder dann eben, naja, Leute gefunden hat, mit denen man dann eben Sachen zusammenzocken kann, durchaus auch regelmäßig. Genau, und da frage ich mich, wie geht das euch? Die hatten ja auch oft so den Ruf, ist eigentlich Blödsinn, warum sollte man anderen Leuten beim Spielen zuschauen?
Da hätte ich direkt eine Frage, bevor ich irgendwann schauen kann, was ich da für einen Beitrag dazu liefern kann. Was ist denn, wie definierst du denn, wie definiert man denn Let's Plays auch im Unterschied zu Streams, die du ja auch schon angesprochen hast?
Let's Play würde ich jetzt so definieren, dass man kommentiertes Gameplay hat. In der Regel würde ich sogar so weit gehen, ungeschnitten und eben mit vollem Fokus auf das Spiel.
Und dagegen Streams?
Da steht, glaube ich, nicht das Spiel im Vordergrund, sondern die Kommunikation oder das Zusammenspiel mit der Community oder das Interagieren mit der Community. Da ist das Spiel, glaube ich, oft auch Beiwerk. Ja, ich würde das mal so drastisch jetzt formulieren.
Okay, danke.
Also ich bin da so überhaupt gar nicht für zu haben. Also ich habe es mal probiert, aber es hat mich null abgeholt. Also anderen Leuten beim Spielen zuzugucken, ich weiß, dann denke ich mir, weil ich kann auch selbst spielen, da habe ich irgendwie mehr von. So, das ist so meine Meinung.
Also ich weiß nicht, Edgar, wolltest du noch deine Meinung dazu? Ach, Edgar, sag ich schon. Georg, wolltest du schon deine Meinung dazu noch kundtun? Sonst würde ich...
Nee, ich warte erstmal noch.
Okay.
Ich bilde noch mir meine Meinung.
Also ich... Gib mal meine 2 Cent dazu. Let's Plays haben mich nie so wirklich gekriegt in ihrer Hochzeit. Das war für mich auch nie irgendwie so ein Entertainment-Medium oder so ein TV-Ersatz oder was in der Richtung. Da bin ich eigentlich bei Jan. Ich muss nicht unbedingt anderen Leuten beim Spielen zugucken, da spiele ich lieber selbst. Wo mir Let's Plays natürlich hin und wieder geholfen haben, ist, wenn ich irgendwelche Games gezockt habe und kam an irgendwelchen Stellen wirklich nicht mehr weiter. Wobei da der Geduldsfaden auch kürzer geworden ist, weil wir haben es gesagt, die Zeit ist mittlerweile knapp und dann hat man keine Lust, sich tagelang an einem Problem aufzuhängen. Dann gucke ich mir natürlich mal Let's Plays an, spule an die Stelle vor und gucke, wie das gelöst wurde. Und dann bin ich glücklich, gehe zu meinem Spiel zurück, Let's Play aus und selbst Play on sozusagen. Also dafür nutze ich es tatsächlich, aber Livestreams, solche Geschichten. Ich habe auch kein TikTok, ich bin nicht einer von euch crazy Kids da draußen, die dieses TikTok nutzen. Alles nicht meine Welt. wenn, dann nutze ich es tatsächlich für Lösungen.
Ja, ich kann mal ganz kurz hier kurz noch den Educational Part machen. Also es gibt schon einen großen Unterschied zwischen Let's Plays und Streams. Also meiner Wahrnehmung nach, da dürft ihr mich auch gerne dann korrigieren im Forum, ihr lieben Hörer, falls ich jetzt völligen Bullshit erzähle, aber ein Let's Play ist meiner Meinung nach eine Sache, die quasi durch diese, auch durch YouTube groß wurde, wo Leute quasi zu Hause beim Spielen etwas aufgenommen haben und dann dazu einen Kommentar eingesprochen haben. Das war ein produziertes Produkt. Während Streams nichts weiter sind als das, was wir eben live sehen. Da wird exakt genau live etwas gemacht und ungeschnitten den Leuten zur Verfügung gestellt. Und während das live passiert, kann man noch mit den Leuten interagieren. Ich finde, das ist im Prinzip der Kernunterschied. Das eine ist quasi so eine Art Spieleserie, die halt produziert wird und auf YouTube gestellt wird. Und dann kann man sie sich anschauen, eben wie eine Serie. Und das andere ist ein Livestream, wo man interagieren kann und dann auf Twitch, jetzt ist ja überwiegend Twitch. Zu den Let's Plays. Ich persönlich konnte Let's Plays oder habe Let's Plays nicht großartig verfolgt. Und zwar gar nicht, weil ich es schlecht fand. Ich finde, das hatte durchaus seine Daseinsberechtigung und war zum damaligen Zeitpunkt auch ein spannendes Medium. Ich habe dafür schlicht keine Zeit gehabt. Ich habe gewusst, es existiert und in meiner Bubble wurde darüber auch viel gesprochen. Gerade als so Gronkh sein ganz großes Ding am Laufen hatte, wurde darüber, war das oft auch Sachen, wo ich dann quasi aus der Bubble mal draußen war, weil ich einfach die Insider-Jokes nicht gecheckt habe. Aber das war halt für mich als Konsument nichts. Ich habe einfach wenig Let's Plays geschaut. Es hat sich dann sehr, sehr drastisch geändert, als, ich weiß nicht, das ist für mich so ein Zwischending zwischen Stream und Let's Plays. Als die Streamer angefangen haben, ihren Content zum Teil geschnitten, zum Teil ungeschnitten, auch auf YouTube zur Verfügung zu stellen, zum Real-Life gucken. Das mache ich. Und das mache ich gerade bei Spielen, die ich sehr, sehr gerne spiele und immer wieder spiele. Ganz vorne natürlich Slay the Spire, das beste Spiel aller Zeiten. Das muss auch in diesem Podcast gesagt werden. Dann gucke ich mir die wahnsinnig gerne an und verfolge diesen Content, wissentlich, dass es im Prinzip eine Live-Aufnahme ist, dass ich jetzt live erlebe, was der Typ oder die Streamerin da gerade macht und dass ich es aber jederzeit einfach abbrechen kann und an derselben Stelle wieder weitermachen kann, weil das ist das, was mir beim Stream fehlt. Ich kann mich nicht verhaften für 2 Stunden Stream, aber ich kann mir 2 Stunden Stream über 4 Tage auf YouTube abends vorm Bett gehen anschauen. Und das mache ich wirklich sehr viel. Und da lerne ich auch viel über die Games, die so ein bisschen komplexere Mechaniken haben, um dann in Anführungszeichen selber besser durch das Spiel zu kommen. Und dafür nutze ich es. Also das ist was, das ist bei mir sehr, sehr fest und fix in meinem wöchentlichen Mediennutzungszeitraum drin.
Ja, ich würde gerne noch einmal auf eine Sache eingehen, die Dennis gesagt hat. Da fiel irgendwie TikTok. Ich habe keine Ahnung, was Let's Plays mit TikTok zu tun haben sollen. TikTok ist ja, glaube ich, immer nur so kurz.
Ein, zwei Minuten, vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich meinte natürlich Twitch, aber in meinem Alter, ah. Jetzt ist ja die grauen Zellen und diese
Mischung. Es fängt beides mit T an.
Ja, das ist gut. Überfordert mich doch schon heillos, Leute. Ihr könnt mich gerne demnächst mal im Heim besuchen und bringt was Nettes mit. Der Geist lässt nach. Es hilft ja
alles. Ja, alles gut. Und so dieses, warum nicht selber spielen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir, glaube ich, auch einfach schon immer so drin gewesen, dass ich auch gerne einfach anderen Leuten zugeschaut habe. Mit Kumpels zum Beispiel früher, wenn ich da zu Besuch war, die hatten dann irgendwie mal zig Spielekonsolen und haben da irgendwelche Spiele gespielt. Und ich fand das immer super spannend, einfach daneben zu sitzen und zuzugucken, sich mit der Person zu unterhalten, vielleicht mal irgendwie zu sagen, mach das doch irgendwie so oder so. Aber ich hatte da zu dem Zeitpunkt nie Interesse, selber den Controller in die Hand zu nehmen und selber zu spielen. Keine Ahnung warum, aber das ist dann jetzt quasi so das, was sich dann natürlich auch so darauf dann übertragen hat.
Ja, also bei mir tatsächlich, ich bin da in mich gegangen und tatsächlich, ich bin schon jemand, der Let's Plays anschaut, gerade auch um mich durch Spiele durchführen zu lassen, in einer Komplexitätsstufe von Europa Universalis oder bei mir gerne Hearts of Iron 4 oder Warno zum Beispiel, also Warno geschrieben, wo es halt einfach, ja, wenn man da am Anfang einen Fehler macht oder früh einen Fehler macht, was jetzt, keine Ahnung, die Vorbereitungen der Armee angeht oder die Produktionsschleifen, die man dann bauen muss und so weiter, wenn man da am Anfang einen Fehler macht, kriegt man plötzlich zwei, drei Jahre später im Spiel dann Riesenprobleme, weiß aber gar nicht warum. Und dann spiele ich das tatsächlich, ich spiele das nach im Wesentlichen. Also ich versuche die Entscheidungen dann, soweit wie es möglich ist, nachzuvollziehen. Und dann bricht es aber relativ bald dann sich Bahn, beziehungsweise verzweigt sich das, weil natürlich die Spiele auch Zufallsevents haben oder Ereignisse, Ergebnisse ausgewürfelt werden. Und dann weicht natürlich mein Spielpfad dann von dem des Let's Players ab. Ist noch ein bisschen sozusagen verwandt oder man ist ja im Zeitstrahl geht man ja parallel sozusagen vor, kann sich dann schon immer noch ein bisschen was abschauen, aber ist dann am Ende trotzdem auf sich allein gestellt, mehr oder weniger in seinem Spiel. Also es ist quasi, man kann sagen, am Anfang nehme ich mir ein bisschen was von dem Spiel Spaß oder zumindest mache ich es mir doch dann deutlich einfacher, wenn ich leichter ins Spiel reinkomme, bin dafür dann nachher in dem Spiel sicherer oder besser einfach aufgestellt und kann dann von da ausgehend dann meine eigenen Entscheidungen dann treffen. Das ist eine Weise, wie ich Let's Plays nutze. Und mein Sohn ist da ähnlich, mein Kleiner, der schaut sich dann halt ganz viele Let's Plays an, die dann darum gehen, wie er bei Anno 1800 irgendwelche Produktionsketten aufbaut oder wie er diese oder jene Quest lösen kann. Und setzt es dann im Spiel dann entsprechend um.
Ja, was ich dazu noch ergänzen möchte, ich denke, das ist auch alles so ein bisschen die Frage, wie man quasi historisch gewachsen ist. Also ich glaube, wir sind ja noch eine Generation, wir haben ja Gaming-TV-Tatsachen noch so ein Stück weit erlebt. Also auch ich habe ab und zu mal bei Giga reingeseppt und habe mir dann die Sachen angeschaut. Und ich finde, Let's Plays waren so der erste Schritt zum selbstgemachten Gaming-TV. Dann kam ja auch dann relativ schnell die Rocket, oder schnell, na gut, ich bin mir jetzt historisch nicht mehr ganz sicher, wie die Reihenfolge war, vielleicht wisst ihr das besser, aber dann kam dann irgendwann noch die Rocket Beans und die haben es ja dann relativ groß gemacht und im Prinzip 24 Stunden, auch mit natürlich Wiederholungen, Gaming-TV geliefert über bestimmte Plattformen. Und ich habe für mich festgestellt jetzt mittlerweile, dass es bei mir gar nicht mehr so darum geht, was der Content ist, sondern auch, wer ihn macht. Also ich finde, das ist mittlerweile alles sehr, sehr stark personenbezogen geworden. Ich finde, das hatten wir auch schon zu Zeiten von Gronkh sehr, sehr stark. Das im Prinzip, Gronkh konnte ja hinten raus spielen, was er wollte, weil die Leute haben sich das ja nicht zwingend angeschaut wegen dem Spiel, sondern wegen ihm. Weil er halt einfach eine sehr charismatische Persönlichkeit im Gaming-Universum war und damit einfach auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hatte. Zumindest kam es mir so vor. Ich habe ihn tatsächlich nie viel verfolgt, aber das ist so meine Betrachtung vom Zaun aus. Und ich beobachte es bei mir auch. Also ich verfolge einen Streamer, ursprünglich eigentlich wegen Slay the Spire. Mittlerweile schaue ich mir von dem auch den Content an, den er macht, aus anderen Spielen, weil ich schlicht und einfach die Art und Weise, wie er an Spiele herangeht und wie er weiß, sie zu moderieren, schlicht sehr schätze. Einfach, weil es ist so ein cozy Flow, wie der das macht. Und da ich die Sachen häufig kurz vorm Schlafen gehen im Bett nochmal am Tablet für 20 Minuten anschaue, ist es auch genau der richtige Vibe für diesen Zeitraum. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Faktor mittlerweile, dass es gar nicht so sehr um den Inhalt des Spiels geht, sondern vielmehr darum, wer es macht und auf was sein Selling Point ist für die Art der Präsentation.
Ich finde es ganz interessant, dass du eben nochmal Giga und dann auch die Rocket Beans genannt hast. Game One war ja auch noch so ein Teil, ist, glaube ich, von den Beans produziert worden auch seinerzeit. Oder?
Ja, das habe ich auch viel geschaut.
Genau, das habe ich jetzt nicht viel geschaut, aber wenn ich mal reingeschaut habe, bin ich natürlich hängen geblieben. Und vielleicht bin ich heute ein bisschen late to the party, aber ich gucke mir tatsächlich immer noch gerne die Inhalte von Game 2 an. Die hat es natürlich letztes Jahr ziemlich böse erwischt, muss man sagen. Die sind ja ziemlich zusammengeschrumpft worden aus finanziellen Gründen, wie auch immer. Ich finde es sowieso schade, dass das Öffentlich-Rechtliche sich da rausgezogen hat und die Sendung nicht mehr unterstützt. Und andererseits sich wundert, warum man keinen passenden Content irgendwie für eine jüngere Generation findet oder vor allem für Gaming findet, weil das ja mittlerweile ein Thema ist, was, sage ich jetzt mal von salopp gesagt, von 10 bis 70 die Leute abholt. Also es gibt, 70 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist ja mittlerweile wirklich im Alltag der Leute angekommen. Also es gibt ja kaum einen Haushalt, wo nicht eine Konsole steht oder ein Gaming-PC steht, wo nicht irgendeiner in der Vergangenheit mal damit in Kontakt kam oder heute noch einigermaßen regelmäßig damit in Kontakt kommt. Deswegen hat sich mir nie erschlossen, warum da die Förderung eingestellt wurde. Aber um den Bogen jetzt nochmal zu kriegen, Game 2 finde ich heute immer noch gut und ist für mich auch zum Vorgängerthema nochmal eine kleine Schleife gedreht. Auch so ein Kanal, dem ich einfach vertraue, wenn die mir da Reviews machen. Ich weiß nicht, die haben halt von ihrer Art her, denen nehme ich das ab, die haben irgendwas Grundehrliches an sich. Das ist auf jeden Fall bei mir auch so eine Bezugsquelle, jetzt bei Indie-Games zum Beispiel. Die haben ja diese schöne Rubrik unter dem Radar. Ja, also was die da rauskramen, das hat halt schon Hand und Fuß. Da kommen dann halt auch mal Sachen wie Blueprints hervor oder auch kleinere Titel, wo ich im Nachhinein mir dann mal geholt habe und sagen musste, jo, das war ein guter Tipp. Danke dafür. Also Game 2 ist für mich immer noch, auch heute noch, da eine sehr, sehr schöne und seriöse Quelle. Jetzt nicht unbedingt, was Streaming oder Let's Plays oder so angeht, aber Reviews und so auf jeden Fall.
Ja, okay. Jan, wolltest du was sagen? Also, nein, okay. Ich dich nur gerade ansetzen sehen habe, sozusagen hier beim TeamSpeak. Jan Jollum, aus deinem Ansatz oder aus deinem Eingangsstatement habe ich so ein bisschen, meinte ich so ein bisschen rauszuhören, dass du da auch Bedauern so ein bisschen mitschwingen lässt, dass es so möglicherweise Let's Plays so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind oder nicht mehr so arg nachgefragt oder auch produziert werden. Habe ich das falsch oder habe ich das richtig mitgenommen oder gefühlt?
Auch so ganz aus Bedauern finde ich jetzt nicht. Es entwickelt sich ja weiter und dass weniger produziert werden, glaube ich nicht. Es sind, glaube ich, einfach unglaublich viele kleine Kanäle, die halt keiner findet und keiner kennt, weil das ja mittlerweile auch super einfach ist, das eben zu machen. Und man hat ja eben so seine, die man dann immer noch gucken kann. Nö, Bedauern war da nicht mit dabei.
Ja, weil ich zum Beispiel mir auch, also du machst, oder habe ich es richtig, du machst noch Let's Plays oder hast sie jedenfalls früher gemacht, oder?
Ich mache sie noch, tatsächlich.
Du machst sie noch? Ich habe mir auch immer gedacht, na ja, man könnte ja dann auch mal kein stellares Let's Plays machen. Ich traue mich dann aber immer nicht, weil ich denke, um so Let's Plays zu machen, musst du halt ein richtiger Profi sein und das Game in seinem Innersten verstanden haben und meistern können. Das ist natürlich für mich schon eine hohe Hürde und deswegen würde ich dir da gar nicht so arg zustimmen, dass man sagt, jeder kann das ganz einfach machen. Ich weiß, technisch ist es natürlich für jeden relativ einfach machbar, aber es gibt halt vermutlich dann auch viel Crap da draußen an Let's Plays.
Ja, natürlich gibt es viel Crap. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mein Content gut ist. Zumindest ist er nicht gut vorbereitet. Also ich habe tatsächlich viele Spiele, die spiele ich für mich, einfach weil es eben auch kaum Zuschauer gibt. Aber manchmal hat man so das Glück, auch wenn man Spiel nicht kann und einen Fehler macht, oder einfach mal fragt, kann es selten mal passieren, dass man auch mal eine Antwort bekommt. Und dann tatsächlich, bei Anstoß 3 hatte ich das zum Beispiel recht viel, wo sehr viele und sehr ausführliche Tipps geschrieben wurden und man dann noch sehr viel mehr über das Spiel lernt und dann auf Punkte kommt, die man vorher gar nicht bedacht hat zum Beispiel. Also es kann auch in die Richtung gehen, dass man dann eben mehr über das Spiel erfährt. Und zum Machen, ich merke halt, wenn ich ein Spiel aufnehme, zum einen, dass ich sehr viel konzentrierter dabei sind. Da sind dann keine Ablenkungen nebenbei, was man ja sonst oft gerne irgendwie nochmal hat, sondern man fokussiert sich eben voll drauf. Und es zwingt mich quasi dazu, also zwingen in Anführungszeichen, das Spiel auch durchzuspielen. Wenn man jetzt irgendwie so ein Spiel, würde man dann vielleicht irgendwann mal zur Seite legen und nach einem Monat dann irgendwie feststellen, ach, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich da war und dann war es das irgendwie. Also sind das tatsächlich Spiele, die ich dann in der Regel auch durchziehe.
Also ich finde gerade die Aussage, dass man ein Spiel meistern muss, könnte nicht mehr an der Realität vorbeigehen, weil ich ganz, ganz viele Spieler verfolge, die Spiele Tatsache auch zum ersten Mal dann spielen und die können ja nicht gut da drin sein. Das sind vielleicht an sich gute Gamer und haben dann deshalb vielleicht gute Grundfähigkeiten, ein Spiel zu spielen. Aber logischerweise konnten sie ja noch gar nicht das Spiel meistern und je komplexer das Spiel ist, umso mehr scheitern sie dann halt auch. Und das ist auch gerade ein Content, wo ich das Gefühl habe, der sogar sehr, sehr viel geschaut wird, weil wir können uns ja überall davon überzeugen, wie Leute, die ein Spiel zehntausende Stunden gespielt haben, jeden Handgriff sitzt und dann sind wir begeistert dafür. Und wir würden es aber selber ja nie so gut können, weil wir schlicht und einfach nicht die Zeit und auch nicht die Energie und wahrscheinlich auch nicht die Lust dazu haben. Und deswegen finde ich gerade den Content von Leuten, die eben nicht gut in der Sache sind oder vielleicht nicht perfekt in der Sache sind, ganz besonders spannend. Wenn es ums eigene Streamen geht oder ums eigene Let's Play Content erstellen geht, ist es mir schlicht und einfach zu anstrengend. Also ich habe für M10Z, das könnt ihr euch gerne auch mal angucken, wenn ihr mich irgendwie richtig schlecht Slay the Spire spielen sehen wollt, habe ich das gemacht, um aus dem Slay the Spire Podcast heraus dem lieben Podcast-Kollegen Adrian, der so Schwierigkeiten hatte, durch die erste Schwierigkeitsstufe zu kommen, mal so eine Art kleinen Guide zu geben, worauf man denn achten kann. Und ich musste feststellen, dass das wirklich fordernd ist und dass dann Spielen für mich zur Arbeit wird. Und dafür brauche ich eine bestimmtere innere Geisteshaltung, um das dann zu machen. Also mir hat es dann schon Spaß gemacht, aber mir war völlig klar, das erschöpft mich. Und wenn ich dann halt einen Tag hatte mit oder eine Woche habe mit 40 oder Stunden plus X Arbeit, dann noch die Kids, Familie, ich muss ja euch nicht sagen, einfach zu viel, dann möchte man die 2 Stunden, die man vielleicht zocken kann, jetzt nicht unbedingt noch in Arbeit verwandeln. Und glaube ich, das unterschätzt man dann doch ein bisschen beim selber Content erstellen. Sowas zu machen, da wird Spielen ein Stück weit auch zur Arbeit. Zumindest ist das mein Eindruck gewesen.
Ja, also versteht mich da bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass man das zwingend so können und meistern muss. Vielleicht ist es so, dass die Let's Player, die ich mir angeschaut habe, tatsächlich solche Meister sind, weil ich weiß nicht, also die haben zwar die eine Kampagne oder die andere Kampagne dann vermutlich das erste Mal gespielt, aber die haben halt so viel Erfahrung in dem Spiel, dass sie die Kampagne blind richtig in Anführungszeichen oder halt zumindest zielrichtig angehen und passende Lösungswege daraus dann finden. Von Scheitern kriege ich da wenig mit. Und dann kommt es für mich natürlich dann wieder dazu, dass ich sage, naja, wenn ich sowas selber machen würde, dann müsste ich mich ja erstmal hunderte Stunden in dieses Spiel reintauchen und reinfressen, bis ich mal so weit bin, dass ich jemandem anders sagen kann, wie das Spiel geht. Ich meine, Simon, ich weiß nicht, wie viele Stunden du in Slay the Spire schon hast. Ja, werden ja bestimmt einige hundert sein, vermute ich fast.
Es sind signifikant mehr. Also gespielt sind es um die 400 und dann da, wie ich schon gesagt habe, ich schaue halt jeden Abend Slay the Spire Content von Streamern und Slay the Spire allgemein ist ein Spiel, wo man einfach da dann ja Content konsumiert und dadurch im Spielen besser wird. Das ist schlicht der Fall. Also viele, viele mehr.
Ja, also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wenn du so einen spezialisierten Kanal hast, der nur ein einziges Spiel spielt und dann vielleicht verschiedene Kampagnen, dann ist klar, dass der nicht oft scheitern wird. Wenn du dann jemanden hast, der eben viele verschiedene Spiele spielt und dann vielleicht auch verschiedene Arten von Spielen, dann wird das schon deutlich casualiger sein und dann kann man da die Leute auch durchaus mal scheitern sehen. Aber auch das ist ja etwas, was man ja manchmal ja wirklich auch gerne sieht. Manchmal ist ja auch so ein bisschen Schadenfreude dabei. Oder eben so dieses Ärgern. Also nach dem Motto, ne, warum siehst du denn nicht, dass du jetzt das und das machen musst? Oh, jetzt läufst du da dreimal da vorbei, wo es weitergeht. Auch das ist ja irgendwie so, sind ja so Emotionen, die dann so freigesetzt werden, wo man dann auch so ein bisschen mitfiebern kann oder sich vor den Kopf schlagen kann. Also das finde ich ist jetzt überhaupt gar keine, nichts, was man dann eben haben muss. Zu diesem Arbeitsaspekt auf jeden Fall ist es anstrengend. Das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss, weil man ja irgendwie so ein Multitasking geht. Ne? Man muss nachdenken, spielen und nebenbei auch noch etwas sagen. Weil wenn man, oder eigentlich muss man fast ununterbrochen was sagen, wenn nicht gerade irgendwie ein Dialog läuft oder so. Weil ansonsten ist ja quasi dieser, in Anführungszeichen, Mehrwert, wenn er denn dadurch geschaffen wird, ja gar nicht vorhanden. Am Anfang ist das super anstrengend, aber irgendwann, ja, gewöhnt man sich dran, ist das bei mir so passiert, dass man, ist auch total komisch ganz am Anfang, wenn du alleine in einem Raum sitzt und dann irgendwie in dieses Mikrofon sprechen musst, fühlt man sich auch so ein bisschen komisch. Ja, fand ich aber, oder habe ich jetzt nicht mehr so die Probleme mit und manchmal finde ich es auch ganz hilfreich, so seine Gedanken dann auch eben auszusprechen. Manchmal fällt einem da auch schon auf, dass das jetzt vielleicht eine gute Idee ist oder dann eben keine gute Idee ist. Und dann ist mir sogar noch ein Punkt zu Let's Plays aufgefallen, um jetzt einfach das Gespräch noch ein bisschen mehr zu zerfasern. Was ich auch ganz interessant.
Ja, mach nur.
Ja,
mach
was
nur.
Ich auch ganz interessant finde, dass man manchmal auch so neue Arten, das Spiel zu spielen, irgendwie finden kann. Das hatte ich bei No Man's Sky. Da hatte ich einen YouTuber gefunden, der sich bei No Man's Sky Challenges gesetzt hat. Wie zum Beispiel, man startet dann irgendwie mit einem Fahrzeug und man darf dann dies nicht machen und das nicht machen und das Ziel ist irgendwie ein Portal zu finden zum Beispiel. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant, wenn man dann nochmal so kreative Ansätze eben Spiel zu spielen hat, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat und dann das dann eben selber machen kann. So.
Ja, dann zerfasere ich jetzt noch mehr, weil ich wollte noch einen positiven Punkt, der mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Das habe ich vor knapp einem Jahr oder eineinhalb Jahren gesehen in einer Art Dokumentation. Ich bin mir ehrlicherweise nicht mehr über den Kanal sicher, ob das eine Art Dokumentation war oder ob das dann doch wieder im Internet war. Oder Arte im Internet gibt's ja auch, ist ja alles wieder möglich. Und zwar ging es eben darum, wie solche Let's Plays bzw. Streams waren es in dem Fall, aber das deckt ja im Prinzip das Gleiche ab, in gewisser Art und Weise für Menschen mit Behinderung quasi die Barriere überschreiten, dass die dieses Spiel auch also quasi konsumieren können, weil es gibt ja dann noch der ein oder anderen Menschen, die gerne spielen würden, es aber aufgrund von Einschränkungen schlicht nicht können. Und dafür gibt's extra Channels. Und das fand ich dann eine ganz tolle Sache, wie dadurch so eine Art Barrierefreiheit erzeugt wird. Und was darüber hinaus noch verrückt ist, das hatte ich überhaupt nie auf dem Schirm, es gibt sogar Channels, die dann darauf achten, dass Leute, die so mit Motion Sickness extrem gestraft sind, die können ja bestimmte Spiele nicht spielen. Und da gibt's eben Streamer, die dann darauf achten, dass durch Mods oder einfach auch durch richtige Einstellungen im Spiel eben genau diese Motion Sickness, das Monitorwackeln und alles, was eben so dazugehört, quasi ausgestellt wird, sodass dann die Leute quasi barrieresicher für ihre, in Anführungszeichen, Erkrankung, da dann eben auch dieses Spiel konsumieren können. Und sowas, finde ich, ist dann eine Sache, die einfach toll ist. Und dafür sind dann Let's Plays oder eben auch Streams einfach eine tolle Sache und dürfen und müssen hoffentlich weiter produziert werden, um genau sowas zu erreichen, dass eben noch mehr Leute in der Lage sind, dann eben das Medium zu konsumieren.
Okay, ja, das ist doch wirklich eine sehr positive Info noch. Das war mir so gar nicht bewusst, dass es sowas gibt, aber hört sich für mich folgerichtig und logisch und wichtig auch an. Ja. Nicht jeder kann eben das Spiel so oder die Spiele so konsumieren, wie wir das hier können. Und dann können sie zumindest zuschauen oder können Möglichkeiten finden und Wege finden, wie sie vielleicht das Spiel dann doch konsumieren können durch entsprechende Einstellungen und so weiter. Oder auch, und das heißt auch erstmal schauen können, ob sie mit dem Spiel überhaupt klarkommen. Ja. Genau. Ja, haben wir noch Wortbeiträge zum Thema Let's Plays?
Ich muss ja echt sagen, ich habe Giga ja auch mittlerweile komplett vergessen. Das war ja damals ja so ein Highlight, wo das aufkam. Ich weiß nicht, wir haben es bei meinem Kumpel immer geguckt, weil der Einzige war, der so einen Sender hatte. Wisst ihr noch, das war sogar ein richtiger Giga-Sender, ne? Hieß der Sender sogar Giga? Ich habe gerade so eine Retro-Welle.
Ich glaube, der lief nicht immer als komplett eigener Sender, sondern der lief auf einem anderen Kanal mit, oder?
Weiß ich nicht, überlege ich nämlich gerade. Oder hieß der Giga?
Ist war das nicht auf MTV und dann gab es Giga-TV? Für eine Stunde oder so?
Ich glaube, ja, oder am Abend oder so.
Stimmt.
Oder irgendwo, genau. Und dann lief es irgendwann aber halt parallel im Internet.
Und meine Eltern hatten nämlich nur die öffentlichen 5 Sender. Wir hatten ARD, ZDF, R3, RTL und Sat.1. Ende.
Ja, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts.
Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen.
Wahrscheinlich noch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher.
Du, wir hatten gar nichts. Gar nichts. Nee, der Schwarz-Weiß-Fernseher kam nur raus, wenn der Farbfernseher mal wieder kaputt war und der Techniker kommen musste. Dann hatte mein Papa wirklich noch den Schwarz-Weiß-Fernseher runtergeholt. Und das war für uns Kinder eigentlich immer ein Highlight. Also es war viel geiler als der Farbfernseher. Wenn der Papa wieder mit der Antenne gekämpft hat und so. Ach, das waren schöne Zeiten.
Und dann hätten wir dann Giga-TV auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher anschauen können. Das wär's doch. Dann wären wir schon bei Retro-Gaming angekommen.
Aber komm, ich glaube, darüber könntest du einen YouTube-Kanal machen. Also wenn du so auf Schwarz-Weiß-Fernsehern spielst, das ist eine Nische.
Apropos Schwarz-Weiß-Fernseher. Jetzt kommt die gelungene Überleitung. Und Retro-Gaming. Da steht doch dieses Jahr noch was an, oder Dennis?
Das war die beste Überleitung, die ich jemals gehört habe.
Absolut.
Muss konserviert werden und muss in ein Museum.
Georg, wo hast du das denn hergezaubert?
Ja, hast natürlich vollkommen recht. M10Z, das wird der eine oder andere vielleicht mitbekommen haben, ist ja im Juli auch in Seligenstadt bei Frankfurt, für den, der dort nicht kennt, auf der FAMSCon. Komisches Wort.
muss man sich erstmal zusammenreimen. Die FAMSCon, das setzt sich zusammen aus FAMS, das ist das Flipper und Arcade Museum in Seligenstadt, das ist schlicht und ergreifend die Location, und Con einfach für Convention. Was ist das und was hat das mit M10Z zu tun? Das ist ein Event, das ursprünglich mal aus einem Blogger-Treffen von Videospielgeschichten.de hervorgegangen ist. Also der André Eimann, der ja da federführend ist bei VSG, der hat das ins Leben gerufen in, lasst mich lügen, 2018. Ich bin da 5 Jahre später eher zufällig mal drauf gestoßen. Das ist so ein Event, wo im Prinzip jeder willkommen ist, der jetzt irgendwas mit Videospielen zu tun hat. Das heißt, da treffen sich, keine Ahnung, Blogger, da treffen sich Podcaster, da treffen sich Leute, die einen YouTube-Channel haben oder die einfach nur Fotos machen. Da kommen Entwickler, da kommen Programmierer, da kommen Musiker, Modder, alles Mögliche zusammen. Ist also, hat also sich etwas quasi der VSG-Community auch sich entwachsen, ist aber im Grunde im Kern immer noch deren Veranstaltung. Das heißt, da wird auch unter anderem der Marcel zusammen mit dem Edgar auftreten und 30 Minuten, glaube ich, über das M10Z-Podcast-Universum referieren. Also ihr habt da ein Panel. Genau. Vielleicht nochmal kurz, wie man sich das generell vorstellen kann. Also das FAMS in Seligenstadt, auch unabhängig von diesem Event, kann ich echt nur jedem ans Herz legen, das mal zu besuchen. Auch wenn das ungleich schwierig ist, weil die haben, glaube ich, nur einmal im Monat offen und die Karten sind, keine Ahnung, immer so in der Viertelstunde ausverkauft. Ist also ein Museum, wo über 200 Arcade-Automaten und Flipper-Automaten stehen. Und man kann sich dann danach halt wirklich nach Herzenslust austoben. Die sind alle auf freigestellt. Das heißt, ich muss kein Geld einwerfen oder irgendwas. Wäre auch wahrscheinlich schwierig bei den meisten. Und kann mich da austoben, kann da die Flipper bedienen, kann wirklich uralte Arcade-Games spielen. Das ist teilweise der Wahnsinn, was da für alte Schätzchen rumstehen. Das bietet ein Top-Rahmen für dieses Treffen. Und ja, da könnt ihr auch neben den Jungs jetzt hier von M10Z, sind da zum Beispiel die Nerdwelten wieder zu Gast. Die machen da eine Stunde. Ich weiß nicht, ob sie direkt einen Podcast draus aufnehmen oder ob sie das einfach so als Panel auf Video bannen und dann ins Internet hochladen. Aber auch die haben ein Panel. Es gibt Boris Kretzinger, der vielleicht dem einen oder anderen was sagen wird, der, glaube ich, da ein Buch vorstellt über den Atari Jaguar. Es gibt später noch Konstantin Gilles, der auch eine Lesung hält zu einem seiner Bücher. Es gibt später das sogenannte Retro-Wichteln, das heißt, alle Teilnehmer bringen so eine Kleinigkeit mit von zu Hause, was irgendwie mit Retro-Gaming zu tun hat. Also nur wer mitmachen will natürlich, ist keine Pflicht. Packen das ein, stellen es in die Mitte und später wird dann halt einfach drauf losgerannt und jeder darf sich da ein anderes Päckchen nehmen und sich der Dinge erfreuen, die da drin sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze findet statt am 11.7. Das ist ein Samstag, geht morgens um 11 los, geht in der Regel, glaube ich, Open End. Ich war noch nie bis zum Ende da. Ich war überhaupt erst einmal da und bin darüber auch tatsächlich zum Beispiel im Team der Nerdwelten gelandet, für die ich ja ein bisschen Grafikarbeiten mache. So, keine Ahnung, die Folgencover und sowas. Also den Hardy und den Dan habe ich da getroffen. Das hat sofort funktioniert mit den beiden und solche Kontakte kann man da natürlich auch ganz, ganz einfach knüpfen. Also da rennen eine Unmenge an Leuten rum, die entweder irgendwas Kreatives in der Branche machen oder die man vielleicht sogar schon kennt und die kann man problemlos ansprechen, mit denen kann man eine Runde zocken gehen. Da ist ein Bistro, da kann man sich hinsetzen, ein Bierchen mit denen trinken, man kann abends zusammen eine Pizza essen. Also sehr, sehr lockere Rahmen. Auch die ganzen Panels sind rein freiwillig, die muss ich nicht mehr angucken. Ich kann in der Zeit auch mich hinten in die Halle verkriechen und einfach nur Runde zocken gehen oder kann das Gebäude auch mal 2 Stunden verlassen, komm später wieder, alles kein Thema. Extrem lockere Atmosphäre, extrem coole Leute. Ich habe auch meine Frau mit hingeschleppt, die eigentlich mit dem Thema an sich so gar keine Berührungspunkte hat. Die hat sich, glaube ich, 5 Stunden am Flipper die Finger wund gespielt. Und auch die war hellauf begeistert. Also dafür wollte ich gern nochmal die Werbetrommel rühren. Das ist natürlich personell begrenzt. Ich glaube, maximal lassen wir da 100 Leute rein. Die werden es wahrscheinlich nicht werden, aber nichtsdestotrotz, wer da Bock drauf hat, der kann sich da jederzeit anmelden. Die Links würden wir natürlich auch in die Shownotes packen. Wer da schon mal drauf gucken will, das ist einfach famscon.de. Dann gelangt ihr auf die Seite, da steht das Programm, da stehen auch alle Infos rund um die Veranstaltung. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich jetzt neben den zwei Jungs von MCNZ auch den einen oder anderen, vielleicht hier der Mitpodcaster oder auch der Hörer, mal treffen würde.
Ich habe noch eine Nachfrage, weil es mich jetzt einfach interessiert. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ja im Prinzip ein Automatenmuseum, richtig?
Jein, also zum einen Arcade-Automaten, die man halt so aus den Kneipen oder aus dem Schwimmbad oder aus Arcade-Hallen vielleicht sogar im Auslandsurlaub kennt. Zum anderen aber auch Flipper. Also das hält sich so die Waage. Ich glaube, das sind so 50-50 die Automaten aufgeteilt. Ja.
Und dann weißt du, wie, also das Interesse, aber da könnte man ja auch mal aufstarten. Die werden ja nicht vom Ticketverkauf das Ding stemmen können. Funktioniert das auf Spendenbasis oder falls jetzt jemand der Hörer sagt, boah, sowas finde ich cool und da will ich nicht nur Gast sein, sondern da möchte ich auch mal unterstützen. Da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Wege, oder nicht?
Klar, auf jeden Fall. Tatsächlich hatten die auch letztes Jahr ein richtig massives Problem, weil die zwischendurch gab es mal extrem Regen, der da runtergekommen ist und hat denen das ganze Dach ruiniert und das musste neu gemacht werden. Da gab es schon mal eine Spendenaktion. Darüber haben die, glaube ich, über 30.000 Euro. Lass mich lügen, kann auch plus minus mehr oder weniger gewesen sein. Es hat auf jeden Fall gelangt, um das Dach zu sanieren, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, ihr könnt einfach auch auf flipper-und-arcade.de gehen. Das ist die Seite des Museums. Da gibt's die Möglichkeit, Vereinsmitglied zu werden. Also das ist alles eine ehrenamtliche Geschichte. Die Geräte sind auch fast alles Leihgeräte. Also klar, auch vom Museum teilweise selbst gekauft. Aber ganz viele Geräte sind einfach aus privaten Fundus leihweise da aufgestellt. Aber ja, es gibt sowieso auch die Möglichkeit zu spenden. Und was nochmal konkret die FAMSCon angeht, der Eintritt zu dem Event kostet 20 Euro. Das geht aber auch komplett ans Museum. Also wir machen da von den Veranstaltern her keinen Gewinn mit oder sonst irgendwas, sondern das geht rein ans Museum über als Spende, damit die das aufrechterhalten können, weil das einfach eine super geile Location ist. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt. Beim Jan weiß ich's, du bist eher so das Nordlicht.
Ich bin Lübecker.
Ja, viel nördlicher wird's nicht. Aber wer mal da in der Gegend ist und die Chance hat, da reinzugehen, weil es zufällig der eine Tag im Monat vielleicht in der Nähe ist, macht das unbedingt. Was die da leisten, das ist echt überragend.
Ja, eine dieser 100 Karten, nee, zwei dieser 100 Karten habe ich nämlich auch schon für meine Tochter und mich gesichert. Wir werden auch dabei sein im Juli und ich bin schon ganz gespannt. Es gibt zum Beispiel auch eine, also zumindest habe ich es oft, ist es geplant wohl, oder ich nehme an, das ist sicher und safe, eine Gameboy-Modding-Session sozusagen. Und da wir hier gerade bei uns wieder das Gameboy-Fieber ausgebrochen ist, werden wir uns das mal zum Beispiel anschauen. Und möglicherweise werden wir außerhalb von dem oder neben dem Podium, neben der Podiumsrunde, auch einen MCNZ-Podcast dann irgendwo aufnehmen, noch am Rande der Veranstaltung. Also wir haben da auch was geplant, sozusagen, von unserer MCNZ-Community-Seite her.
Sehr gut. Vielleicht noch ein kleines Bonbon für diejenigen, die tatsächlich bei den Videospielgeschichten unterwegs sind und da auch aktiv sind. Für diejenigen gibt es vorab am Freitagabend oder am Freitagnachmittag schon mal so ein kleines Networking-Treffen. Da gibt es jetzt keine Programmpunkte, sondern da treffen wir uns da einfach nur und schnacken ein bisschen, knüpfen ein paar Kontakte, trinken mal ein Bierchen zusammen und vielleicht müssen wir auch hier und da noch ein bisschen was aufbauen. Das müssen wir mal gucken. Aber das ist erstmal exklusiv für die VSG-Community. Wenn sich das natürlich noch öffnen sollte für alle, die da anreisen, dann kriegt ihr natürlich zeitnah Bescheid. Außerdem, wenn ihr von weiter weg kommt, also wenn jetzt der Jan sich das doch noch überlegt und kommt von Lübeck runter, meldet euch kurz bei mir oder bei André oder bei den anderen Organisatoren, dann dürft ihr natürlich, wenn ihr eine Übernachtung da gebucht habt, auch den Freitag schon mal reingucken. Das ist dann auch kein Thema. Da sind wir sehr kulant.
Sehr schön, das freut uns. Und wir freuen uns schon da auf die Veranstaltung. Ja, ich glaube, das ist doch ein schöner Abschluss für unsere diesmalige Runde hier im MCNZ Pixelplausch. Es war schon die Folge 13, habe ich gerade noch nachgeschaut. Also wir gehen hier mit großen Schritten voran und ja, ein paar Monate noch, dann haben wir schon Jahrestag hier. Das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr so lang hin. Ja, dann müssen wir feiern.
Das wird richtig groß. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch Konfetti von Silvester über. Also das, das wird eine Riesenparty und ich sag mal, ich denke mal noch weitere halbes Jahr, da haben wir Rocket Beans eigentlich abgelöst. Ich glaube,
ja, genau.
So ungefähr ist so, meine Marschroute, grob.
Was natürlich auch an den tollen Gästen liegt, die wir immer haben. Danke, dass ihr dabei wart, lieber Jan, lieber Simon, lieber Dennis. Und war wie immer eine tolle Runde, hat uns Spaß gemacht. Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder hier oder hören uns bald mal wieder hier im Pixelblausch.
Gerne doch.
Gerne. Genau,
in diesem Sinne.
Gerne. Es war mir ein Volksfest.
In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.
Ciao. Ciao.
Tschüss. Das war eine Produktion von M10Z, dem offenen Kanal für Videospiele und das Drumherum. Weitere unterhaltsame Podcasts, Texte und Videos zu den Themen Games, Technik und vielem mehr findet ihr bei m10z.de. Bei Fragen, Lob, Anregung oder Kritik besucht uns doch gerne unter forum.m10z.de oder im verlinkten Discord-Kanal. Möchtest du selbst Teil unseres freien Kollektivs werden und Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf dich!